SRF 1.
Persönlich. Sonja Hasler im Gespräch mit Gästen.
Es ist Sonntagmorgen, wir sind hier in der Gommihalle in Zürich und ich begrüße euch ganz herzlich zum Persönlich, meine Damen und Herren. Morgen miteinander. Hallo. Ja, ich freue mich auf meine Gäste, die beide viel Temperament haben und spannende Lebensgeschichten. Ursula Kauer, sie ist kaum im Kanton Zug aufgewachsen, ist super in der Mathe, ist Physikerin geworden und hat auch Geschichte geschrieben. Sie ist nämlich als erste Frau Physikprofessorin geworden an der ETH Zürich. Und gerade kürzlich hat sie den Europäischen Erfinderpreis bekommen. Ursula Kauer ist 59, verheiratet und hat zwei erwachsene Söhne. Guten Morgen, herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Ursula Kauer. Und Marcel Fantoni, er ist in Winterthur aufgewachsen, hat zuerst bei der Swissair gearbeitet und ist dann Berufsmilitär geworden. 32 Jahre war er in der Armee, am Schluss als Brigadier. Nach einer schweren Krise hat er die Leute in die Krise begleitet. Der Marcel Fantoni ist 66, verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder und ein Ross, der King Henry. Herzlich willkommen. Guten Morgen.
Danke.
Marcel Fantoni, wenn ihr hört Physik, denkt ihr dir auch, wie viele von uns auch Hilfe?
Ja, ich muss mich am Stuhl heben. Oder etwa 50 Jahre ist es seither, ich bin in St. Gallen in der Verkehrsschule. Und der Physikprofessor ist reingekommen, weißer Mantel, und er hat mich angeschaut. Und ich wusste, jetzt kommt es nicht gut. Und ich dachte, ich habe gar nichts gemacht, wie immer in der Schule. Und ich dachte, jetzt bist du etwa 16, 17, der haut mir eins an Grind. Dann habe ich
ja, schon von Anfang an?
Ja, ich habe es angesehen. Ich habe so viele Schläge bekommen in der Schule, ich wusste, jetzt tätscht es. Ich habe gedacht, im Handball, ich kann schnell eine Retour rennen, er führe, dann renne ich einfach um den grossen Tisch. Ja. Und er hat gesagt, Fantoni führen kommen. Und ich bin zu einem runter, so die Stege durchab im Physikzimmer. Und dann hat er gesagt, Sie sind der Erste. Und dann habe ich gedacht, ich in der Schule der Erste. Das kann nicht sein. Und dann hat er es nochmal gesagt. Dann habe ich gedacht, wieso schreit er denn so? Und dann hat er gesagt, jetzt bin ich bald fertig, Physikprofessor, ein Leben lang Physik. Und Fantoni, Sie haben einen Nuller.
Ein Nuller?
Ein Nuller. Yes. Und dann habe ich gedacht, ja gut, hast du auch etwas gefragt, was ich nicht wusste. Es war eigentlich einfach. Sie würde lachen, eine Dreifingerregel, aber das hat mich nicht interessiert.
Das war eine Flasche in der
Physik. Ja.
Ursula Kauer, hört ihr das auch etwa, wenn ihr sagt, ich bin Physikprofessorin, dass die Leute sagen, oh, Hilfe, ich bin immer eine Flasche in der Physik?
Ja, leider. Weil ich finde Physik eben wunderschön, weil es erklärt eigentlich die grundlegenden Mechanismen, wie unsere Welt funktioniert. Mhm. Also ich finde es eben schade, dass wir irgendwie in dieser Schule das nicht hinkriegen, dass die Leute nicht denken, ah, super.
Ist interessant und spannend. Ja. Ihr habt ja eure zwei Gielen haben ja schon ganz früh müssen Physik sein, oder?
Nein, also ich war ja schliesslich berufstätig. Also ich musste meine Kinder nicht müssen, mikromanagen. Die sind durch die normale Schule gegangen.
Aber da hat man gesagt, die haben aber Molekül gesehen.
Ja, ich habe ein paar Sachen versucht, ob meine Kinder im Kindergarten können gewisse Konzepte verstehen, weil ich finde eigentlich so, wie wir unterrichtet, ist es nicht ideal. Und das ist eben genau, oder?
Ja,
weil die Reaktion zeigt ja, dass wir irgendwie nicht fertig bringen, die Physik spannend drüber zu bringen. An einer grösseren Bevölkerung, auch die später nicht Physik studieren, sollten ja eigentlich ein bisschen verstehen, warum geht es eigentlich in den Naturwissenschaften, in der Physik und so weiter. Und ich glaube, wir könnten viel mehr machen und ich habe gewisse Sachen ausprobiert an meinen Kindern und die haben eigentlich funktioniert, so im Kindergarten.
Aha, sogar schon. Also einen Tag waren sie Molekül und am anderen ein bisschen Atömli und so. Wenn Ursula Kauer, hat es euch eigentlich der Ärmel reingenommen bei dieser Physik?
Also bei mir ist es eigentlich Ausschlüsselungsprinzip oder so, was er sagt, wie er den Horror gehabt hat von der Physik, habe ich den Horror gehabt von der Sprache. Ich bin ja fast, also dann an dazu mal hat man ja das noch nicht so kennt, die Legastheniker Sachen. Mhm. Ich habe also mein Diktat ist der einzige Horror.
Also Buchstaben verdrehen.
Ja, also da hat es kein einziges Wort gehabt, das nicht irgendwie rot war. Und jedes Diktat furchtbar und das Versli auswendig lernen. Also wenn man würde die Intelligenz beschreiben durch die Fähigkeit, wie schnell dass man könnte ein Versli auswendig lernen könnte, dann wäre ich strohdumm.
Dann hättet ihr auch eine Nauer.
Ja, hätte ich auch
ungefähr.
Und eben von dem her haben wir
gemeint. Das fängt schon an.
Wir sind eben gut in der Mathe.
Ja, ich war in der Mathe einfach gut gewesen. Und das konnte ich einfach können, ohne dass ich irgendetwas lernen musste. Und das hat mir Spass gemacht. Mhm. Und dann habe ich immer gedacht, Mathe allein, das ist nicht genug. Und Physik ist von allen Naturwissenschaften das Fach gewesen, wo man am wenigsten auswendig lernen musste. Und das ist logisch, konsistent gewesen.
Ja, für euch, total logisch. Oder? Ja. Und darum seid ihr an der ETH. Marcel Fantoni, wo ihr habt aber gesagt, ich bin Berufsmilitär. Hat es dann bei euch aber auch geheissen, oh Jesus?
Schon, da haben die Leute gesagt, bei ihnen hätte ich gerne den RS gemacht.
Ah, wirklich?
Da habe ich gesagt, ich lieber nicht. Weil ich habe als Schulkommandant von 800 Rekruten im Reppistall einmal gesagt, folgen, aber fröhlich. Aha. Also unser Metier ist hart, aber wegen dem haben wir einen normalen Umgang. Und wenn etwas lustig ist oder wenn ich einen Mist erzählt habe, dann lacht halt, mit dem kann ich gut leben.
Aber der hätte schon ein bisschen der Chef sein, das klingt jetzt
ja schon, nett, natürlich. Aber
sind ja schon Pfadi auch schon der Chef gewesen?
Ja, immer. Immer. Also in der Pfadi, im Handball, in der Swiss habe ich schnell eine Chefstelle gehabt. Im Militär ist das Führerschein gegangen. Aber wenn wir da vorne Gläser haben, dann sind das Gläser und nicht Teller. Und dann ist es Glas. Und dann müssen wir nicht einen Workshop machen und sagen, wenn wir einem lieber Teller sagen. Und da finde ich irgendwo, man muss. Wissen Sie, wenn 800 Soldaten vor einem stehen, dann hat es ein paar Loser drunter. Also genau. Jetzt nicht Englisch geschrieben, sondern Zürichdeutsch. Einfach freche Keiben. Weil ich das selber auch war, habe ich volles Verständnis gehabt. Aber die stellen alles an, was 20-Jährige anstellen können. Und dann machen sie auch alle. Dann müssen sie zwischendrin schon sagen, also hört, Hasche, null. Weil der Kick kommt am Mittwoch und dann sind ihr Fahrzeugfahrer, ihr gefährdet die Gesundheit von anderen. Oder am Schluss von der RS wird nicht mit Champagner umgespritzt wie an einem Autorennen. Eure Kleider müssen wieder sauber heim. Ich will nicht im Bahnhof, dass er so grusig aussieht. Mhm. Und dann hat es manchmal schon ein bisschen geklopft, aber das gehört dazu.
Wann hat es denn euch eigentlich der Ärmel, ihr habt lange bei der Swissair gearbeitet, wann und warum hat es euch der Ärmel reingenommen beim Militär?
Also 1968 bin ich das erste Mal an einer Demonstration in St. Gallen. Im Klosterhof haben Studenten und Schüler demonstriert gegen die Sowjetunion, die in der Tschechoslowakei einmarschiert ist. Das hat mich beschäftigt. Das kann doch nicht sein, dass die einfach eingehen. Und der nächste Schritt war, ich habe die innerdeutsche Grenze gesehen und habe gedacht, wenn doch das Paradies wäre, kann es nicht sein, dass Menschen fortwenden und man verschiesst es noch. Und ich habe gefunden, in der Schweiz hat man absolute Freiheit. Ich habe die Welt gesehen. Ich war auf Zypern, wo es noch eine ganze Insel war, nicht Trend, Griechenland, Türkei. Und habe gefunden, ich muss etwas machen. Ich muss etwas für den Frieden machen. Zweitens kann ich immer mit jungen Leuten arbeiten, das gibt mir Energie. Und drittens, ich kann an der ETH auch studieren und mit meinem Schulsäckchen könnte das noch etwas bringen.
Mhm. Also ihr seid ins Militär, weil ihr dort Frieden schafft und auch, weil ihr Leute gerne habt.
Ja, absolut. Absolut. Ich hatte einen Chef in St. Gallen, ich hatte 80 Schüler, Menschenführung, und dann hat er zugelassen. Und der hat mir wilde Aufgaben gegeben, weil ich St. Galler, Thurgauer, Rheintaler, Appenzeller hatte. Das war so ein Kulturschock. Und dann ist er die Wandtafel führen und hat draufgeschrieben, 4x M. Da war, da kann ich die Antwort nicht. Das ist jetzt auch noch peinlich. Ich, der Hauptmann und alle Schüler, und jetzt weiss ich nicht einmal, Wandtafel, habe ich schon Horror gehabt. Da hat er gesagt, man muss Menschen mögen. Und da habe ich gedacht, ja, das steht in der Bibel auch, aber der sagt sogar, ich muss Menschen gerne haben. Und dann ist es spannend im Militär.
Und der hat es gesagt, also die Früchte, die es dort hat, die noch ein bisschen grün sind hinter den Ohren, ist euch denn nicht ein bisschen verleidet, manchmal, dass ihr da müsst junge Männer erziehen müsst, weil es vorher nicht passiert ist?
Ja, ich hatte eine Aufgabe gehabt. In der Ausbildung habe ich einen klaren Auftrag. Ich muss ihnen die Fähigkeit beibringen, einen Auftrag erfüllen in Krise und im Krieg. Auch unter Einsatz des Lebens. Und dann muss ich das denen beibringen. Für das bin ich dort als Oberst oder als Major. Ich muss das machen.
Aber verleidet ihr es nicht?
Nein, kein Tag. Was, wirklich? Ich muss es nochmal machen. Aha, ja, so und klar. Sonst habe ich auch noch Lohn bekommen. Oder? Also, ich meine, vier Tage in der Woche gefällt es einem und für den anderen Tag hat es auch Zahltag. Ja, okay, also ja. Ist gut.
Jetzt seid ihr ja ein Höher im Militär, aber Brigadier, das ist ein Stern und an den Hosen zwei Streifen. Ja. Also ihr habt auch höhere Leute die Hand geschüttelt. Ja. Und ihr habt mir erzählt, dass ihr eigentlich bei einer Militärübung in Schweden der schwedische König sogar getroffen. Ja. Wie ist das so, wenn man so vor einem König steht? Das passiert ja der wenigsten von uns.
Ja, also mir hat die Prinzessin besser gefallen.
Aha. Victoria ist das?
Ja, natürlich. Ja, das war irrsinnig. Also, die Schweden haben gesagt, sie laden die Prinzessin ein, wie die mal Königin wird. Und dann hat der Vater gesagt, ich begleite sie. Und ich habe gedacht, ja, vielleicht kommen sie nicht. Dann hat man geübt, im Hofprotokoll, mit den Medien, mit der Polizei. Und dann hat jemand gesagt, der General steht dann dort hin. Dann habe ich gedacht, ja, irgendein General wird dann hinstehen. Und dann haben die gesagt, jetzt müssen wir noch Licht- und Tonproben machen. Und dann sagt er zu mir, stehen Sie hin. Und ich habe gesagt, was, ich? Ja, was, ich muss dem König die Hand geben? Dann haben sie gesagt, nein, der König gibt nie einem die Hand. Uns gibt er auch nie die Hand. Und es gibt ein Bild in den Medien, ich habe dann das militärisch grüßt, die zwei sind gekommen, die Prinzessin so vor mir, wie jetzt da der Lautsprecher. Ich gehe mit der Hand führen und in dem Moment merke ich, sie gibt mir die Hand und der König streckt auch die Hand. Und was mache ich jetzt?
Wem gibt man zuerst?
Ja, der Frau.
Aha, ja.
Und eigentlich, oder ich hatte die zwei, wenn wir dran drei sitzen, der König und die Prinzessin gehabt und habe ihnen 19 Minuten allein erklärt, was ich mache. Und sie sind Legastheniker, das habe ich im Vorfeld gelesen. Ja, beide. Ja, und dann habe ich gefunden,
also gut.
Ja, und dann habe ich gefunden, mache ich nur Zeichnungen. Dann mache ich nur Zeichnungen, jetzt kein Buchstaben, dann kommen wir raus. 19 Minuten und wir haben gelacht. Und dahinter haben sie gewunken, es sei jetzt fertig. Nach 27 Minuten habe ich gesagt, ja, Your Royal Highness, ich glaube, man sollte das hören. Er sagte, ja, mir gefällt es da. Und nach 37 Minuten bin ich eigentlich das Einzige, was ich machen kann, dass der geht. Ich stand auf, oder? Und dann ist er, ja, dann stehen wir halt auf. Dann sind die so den Gang abgelaufen und alle haben geschaut. Und die Schweden haben gedacht, der hat mir mit beiden Händen die Arme geschüttelt. Hat sich gekehrt und gewunken, wie wenn es mein Götti wäre. Ich habe gewunken und dachte, ja gut. Dann wenn der Wink, wink ich auch.
Und jetzt telefoniert ihr etwa zweimal in der Woche?
Nicht? Ja, jeden Tag. Aha, oder? Also, nein, am Boden also, bleiben.
Wir hören auch die Leidenschaft vom ehemaligen Brigadier Marcel Fantoni. Mit dem Militär habt ihr es ja nicht so gegeben, Frau Kauer.
Nein.
Das ist erledigt mit dieser Antwort. Ihr habt eine ganz andere Leidenschaft. Ihr seid Physikerin und Laser. Das ist euer Baby. Und ihr habt Lasertechnik, ich muss das ein bisschen ablesen, weil sonst ist man zu hoch revolutioniert. Ihr habt eine Methode erfunden, für ultraschnelle Lichtimpulse zu erzeugen. Ja, ja. Für was ist das gut?
Also das ist eigentlich gegangen um die industriellen Laser. Weil die kurzen Laserpulse hat man schon produziert in der Forschung, aber mit Laser, die Flüssigkeitslaser sind, also das hätte man nie können industriell nutzen. Und dann hat es eben die neuen Laser gegeben, die sogenannten diodengepumpten Festkörperlaser, und dort hat es eben theoretische Voraussagen gehabt, dass man die eben nicht so einfach kann.
Bis dir gekommen sind.
Jawohl. Da habe ich dann die Lösung gebracht. Aber es ist eben noch wichtig, oder? Wie macht man so Erfindungen? Der ganze Prozess ist auch relativ interessant, aber das kann man jetzt, kann man vielleicht ein anderes Mal noch erklären. Aber auf alle Fälle, das hat eine Lösung gebracht und das wird jetzt heute industriell überall umgesetzt. Mhm. Und wenn man sich das vorstellen kann, oder, mit diesen kurzgepulsten Lasern kann man eben Glas schneiden. Also ohne diese Laser könnte man nicht die Smartphones, wie wir sie heute haben, oder die iPhones, wie wir sie heute haben, eben gar nicht
herstellen. Also man kann die einsetzen wie ein Skalpell. Ja. Ich habe gelesen, auch in der Medizin, zum Beispiel für Hornhautoperationen machen, kann man die brauchen wie ein Messer.
Ja, weil die ganz kurzen Puls, oder wenn man mit längeren Puls kommt, tut man das Material schmelzen und dann abtragen. Und dann ist das wie ein Vulkan da in dem Loch, wo in die Schmelze geht. Und dann kommt, es ist eine grosse Wärmebelastung, das heisst, Materialien die eben nicht so gute Wärmeleiter sind, die werden einfach mechanisch zerfetzt. Oder? Und man kann gar nicht so genau schneiden. Und mit diesen kurzen Puls ist das eben anders.
Der Marcel Fantoni, der nickt ganz andächtig und beeindruckt mir alle auch. Der hat auch die präziseste Uhr von der Welt erfunden. Also das sieht schon so etwas wie eine Daniela Düsentrieb, oder? Das kann man schon sagen.
Ja, wenn man das mit dem will vergleichen. Also ja, ich mache gern, ich betrachte mich eigentlich als bisschen wie eine Abenteuerin. Wir können jetzt heute nicht mehr Amerika neu entdecken, oder? Aber wir können eben in der Wissenschaft immer mehr Erkenntnis entdecken und so unser Verständnis, wie alles funktioniert und auch neue technische Möglichkeiten entwickeln, die eine ganze Welt verändern kann.
Du seid eine Pionierin, Ursula Kauer. Du seid eine Pionierin in der Lasertechnik, aber du seid auch eine Pionierin an der ETH, hat das am Anfang gesagt. Du seid mit 33 als erste Frau Physikprofessorin geworden hier in Zürich. Und er hat mir gesagt, und Männer haben dann einen Kulturschock gehabt. Ja. Es hat Widerstand gegeben. Was hat denen nicht gepasst?
Ja, ich meine, dort, also ich habe gar nicht mehr damit gerechnet, dass ich jemals Professor wäre an der ETH, weil ich bin ja dann in Amerika gsi und ich war eigentlich bei dem verheiratet gsi, habe eigentlich gedacht, ich bleibe in Amerika. Und dann ist ja der Anruf gekommen, ob ich in Betracht ziehen würde, Professorin zu werden. Und zuerst habe ich nur mal gelacht und habe gedacht, das ist ein Witz.
Versteckte Kamera.
Ja, genau. Aber dann habe ich halt ein Angebot bekommen, das ich nicht können ablehnen. Und mein Mann hat dann auch gefunden, ja, wenn das so gut ist, komme ich auch. Und es war natürlich schon so, das war ein Präsident, der Präsident Nüsch, der in dieser Zeit, ich weiss nicht, aufgrund von politischem Druck oder auch immer, hat es dann mal geheißen, hey, an der Rede hat es überhaupt keine Frauen. Es holen doch mal Frauen.
Jetzt nehmen wir mal eine.
Ja, genau. Und ich hatte sehr gute Noten beim Studium und dann haben sie halt gefunden, okay, jetzt nehmen wir mal eine Frau rein.
Aber die hat ja nicht mit euch gerechnet?
Nein, nicht wirklich. die haben mich eigentlich nur gekannt als Studentin mit sehr exzellenten Noten, aber sonst ja eigentlich nicht, weil dann bin ich den Rest von der Zeit bin ich im Ausland gewesen und ich habe mich ja in Amerika auch weiterentwickelt. Und ja, und es ist für mich auch, als ich zurückgekommen bin, habe ich eigentlich den grösseren Kulturschock als mein Mann, der Amerikaner war. Und,
ja. Aber was ist das Problem? War das euer Temperament? Oder waren die zu jung? Oder haben sie gesagt, eine Frau kann doch das nicht? Oder was ist das Problem?
Ja, ich meine, es ist halt schon. Es haben einige Leute gefunden, ich habe die Stelle nur bekommen, wenn ich eine Frau bin. Oder?
Quote.
Ja, genau. Und die meisten von meinen Kollegen haben mich einfach ignoriert oder belächelt. Aber sie haben mich in Ruhe gelassen, da konnte ich wenigstens arbeiten. Und dann hatte es noch ein paar Leute, die eben nicht eine Professur bekommen haben, die dann das Gefühl hatten, hey, warum kriegt sie und ich nicht, oder? Und die waren relativ aggressiv.
Aggressiv sogar?
Ja.
Was heisst das?
Ja, haben mir einfach ein bisschen das Leben schwer gemacht.
Du hast mal gesagt, ihr seid eine Aussenseiterin gewesen. Seid ihr das heute immer noch?
Ja, leider. Ich glaube, wir sind eben immer noch eine relativ kleine Anzahl und ich glaube, weil es ist eine Kultur, oder? Und wir Frauen sind nicht so grossen Anteil in dieser Kultur, dass wir eigentlich die Kultur mit beeinflussen können. Und dadurch sind wir eigentlich immer so eine kleine Minderheit. Und an der ETH im Physikdepartement sind wir am Anfang zwei Professorinnen gewesen, 1993. Da sind wir fast fortschrittlich in Europa. Und dann ist die Frauenförderung abgehackt gsi, Thema abgehackt, oder? Wir haben jetzt zwei Frauen. Und dann ist das nie mehr ein Thema gsi. Und jetzt sind wir 25 Jahre später und wir haben zwei Frauen. Und die sind alle über 50. Und jetzt haben wir ein bisschen Druck gemacht.
Und das ärgert euch, das weiss ich. Wieso hättet ihr nicht, ihr habt ja die Erfahrung gemacht in Amerika, wieso hättet ihr nicht den Bett hergeschmissen und gesagt, ich gehe halt wieder auf das Amerika, da geht es mir ringer?
Ja, weil erstens mal, DTH ist super. Und die Bedingungen an der ETH sind super. Also ich habe weniger als alle meine Kollegen am Anfang, aber trotzdem war das noch genug für mich, um wirklich erfolgreich zu arbeiten. Also, und dann bin ich halt Schweizerin. Also ich meine, die ETH für uns, ich meine, wir können stolz sein auf die ETH, also dass wir als kleines Land so eine Leistung herbringen an einer Hochschule. ist also beeindruckend und ich finde das super. Und ich möchte eben auch, wenn ich hier bin, möchte ich auch etwas positiv verändern.
Es hat Zeiten gegeben, Ursula, auch da seid ihr so ein bisschen als Limit gekommen, ja. Hört man raus. Und ihr, Marcel Fantoni, ihr kennt das auch als Limit gekommen. Also ihr habt kurz vor der Pensionierung in der Armee mit 58 eine wirklich schwere Krise gehabt. Was ist denn passiert?
Ja, ich habe halt nicht können zu der Frau Keller in den Kindergarten. Und wenn ich zu ihr hätte in den Kindergarten oder in die Primarschule, wäre mein Leben ganz anders rausgekommen. Und wieso hat es eine Krise gegeben? Ich habe meine Arbeit, ich war Kommandant der Generalstabsschule, das sind die besten Schüler, die Armee hat. Also von einem Rekrutenjahrgang von 20'000 ist 0,15%, 10 Jahre später, kommt dort her, Miliz und Profi. Und ich war 8 Jahre Kommandant und Lehrer. Das war ein Traumberuf. Ich hatte 70 Mitarbeiter, Zivile, Männer und Frauen und aber auch Militär. Und dann eines Tages habe ich gedacht, ja, jetzt bin ich dann 8 Jahre, jetzt gibt es etwas Neues. Und habe gehofft, ich werde von der Kaderausbildung der Chef. Und dann hat mich der höchste Offizier ein Autobahnrestaurant bestellt. Also viel mehr Leute als da, am Abend um 6 Uhr.
Noch mehr? Also?
Ja, noch mehr. Excuse, ja, natürlich. Fast die Hälfte so viel. Und dann habe ich auf den gewartet. Oder? Alle Leute haben geschaut, die Uniform, oh, was ist denn da für eine? Und dann ist der gekommen. Und dann habe ich gesagt, soll ich einen Kaffee holen? Und er gesagt, ja, holst du einen. Dann bin ich einen Kaffee geholt. Ja, durch alle Leute mir da. Aber ich habe das Wissen erklärt, zu servieren. Ich habe nicht ausgelernt, ich habe es angestellt. Da sagt er zu mir, du wirst es nicht. Da bin ich schon ein bisschen enttäuscht. Aber man weiß, in einer Hierarchie kommt nicht jeder zu oberst. Da fängt er an zu lachen. Und hat gelacht. Und ich dachte, hat ich einen Witz erzählt? Eigentlich nicht. Mir ist, steht auf und geht. Also es ist vielleicht eine Minute gegangen und alle Leute haben geschaut. Oder? Und dann haben sie gedacht, der hat mehr da oben als der andere und jetzt geht der wieder. Ich bin da geguckt und dachte, wenn ich jetzt anfange zu brüllen, dann komme ich morgen im Blick. Mhm. Und das ist aber dann 4 Jahre so gegangen. Oder? Ich musste gehen zu Luzern, ich musste auf Bern. Ich hatte einen irrsinnigen Titel, Stabschef operative Schulung. Das heisst, ich hätte den Bundesrat und die Spitze der Armee trainiert, was man erfunden hat nach dem Einmarsch der Russen hier in der Tschechei. Erst hier hat es den Titel gegeben. Aber es hat niemand die Zeit gehabt, zum Trainieren. Mhm. Weil die Armee hat sich so verändert, kein Geld, Leute entlassen, Sorgen, dass ich eigentlich im Büro war und dachte, ich bin wie eine PET-Flasche. Und bin um 2 Uhr am Morgen arbeiten, bin dann wieder heim. Also, wenn ich noch so gewesen wäre wie in der Primarschule, wäre ich einmal nicht mehr gegangen. Das hätte es auch niemand gemerkt.
Also, das sind eigentlich unterfordert und ja,
absolut,
in ein Loch.
Absolut, oder?
Und die Krise war ja heftig. Gewesen. Also, er hatte eine schwere Depression, er hatte sogar Selbstmord.
Ja, das wollte ich. Aber wissen Sie, es ist, wenn man die Hände zusammen tut und ein Fernrohr macht. Eines Tages ist es nicht mehr gegangen. Ich habe 2 Wochen aneinander nicht mehr geschlafen, obwohl ich eine Traumfrau habe. Aber ich habe nicht gewusst, was machen. Ich war allein zu Hause und habe gedacht, so, am Sonntagmorgen fahre ich auf den Berg, nehme ein Bähnchen, laufe auf und dann lande ich. Und es wäre eigentlich gut gegangen. Ich habe friedlich gefühlt. Ich bin dort hingefahren, 7:30, habe gedacht, jetzt wartest du, bis das Bähnchen fährt. Und dann hat es angefangen zu regnen. Es hat aufs Auto getrommelt, wie verrückt. Und ich habe gefroren und dann habe ich gedacht, hä, was mache ich da? Gott, also es ist wie das Fernrohr auf. Und ich habe gedacht, was mache ich da? Und dann noch bin ich zum Hausarzt, der hat irgendwann etwas erzählt und hat gesagt, du, also ich habe das Leben lang gekannt, miteinander Militär gemacht, ich muss zum Psychiater. Mhm. Und aber der Psychiater...
Hat er nicht Militärkollegen gesagt, sie sind also ein bisschen harte Typen, oder? Jetzt nimmst du dich ein bisschen...
Ja, klar. Mhm. Oder das ist ja dann in unserem Land, ist, wenn man beim Psychiater ist und dann vielleicht 2 Wochen, 3 Wochen krankgeschrieben ist, ist man stigmatisiert. Da haben die Leute das Gefühl, erstens, der spinnt, zweitens, ein bisschen zusammennehmen. Oder dann sagt einem jemand, ja, das habe ich auch schon gehabt. Und dann denke ich, boing, noch eins am Grind, noch eins. Und man sitzt dort und denkt, ja, dann hast halt du das auch schon gehabt. Und der Psychiater hat mir zugelassen. Ich hatte einen Menschen, der mir hört, was ich eigentlich für Sorge habe. Der Psychiater hat mir eine Aufgabe gegeben. Er hat gesagt, morgen um 6 Uhr, jeden Tag um 6 Uhr läuten sie mir an. Ich dachte, gut, mache ich. Und hat er auf den Bauch und gesagt, da könnte man auch noch ein bisschen wegtun, oder? Abnehmen. Ich dachte, ja, ist gut. Und dann habe ich Tabletten bekommen. Und das habe ich dann.
Und das hat euch
geholfen. Ja. Und aber viele Leute haben dann seitdem das Gefühl gehabt, ich habe ja dann noch mal ein Jahr gearbeitet. Ich glaube, der Fantoni spinnt. Aber es hat nie jemand gesagt, weißt, es hat nie jemand gefragt, warum. Sondern einfach, ja. Aber der Bundesrat Maurer hat mir eine tolle Aufgabe gegeben, einen Film über das Militär zu machen mit dem Fernsehen. Das hat mich dann eigentlich...
Und das sind nachher wieder, hat der Rank wieder gefunden,
ja, aus
der Krise rausgekommen. Und nachher hat er selber angefangen, Leute in schwierigen Lebenslagen begleitet. Also ein Chef, der Leute entlassen musste, oder Mann, der die Frau abwischt oder so. Und das sind mit denen immer spazieren, hat er mir erzählt. Ja. Hat lange Spaziergang gemacht. Ist das, kann man besser reden beim Spazieren?
Ja, absolut. Oder ich laufe gerne durch die Stadt Zürich. Beim Engel fangen wir an. Und noch
also im Bahnhof?
Im Bahnhof bei der Niki de Saint-Fab, beim grossen Engel. Da findet man sich sicher. Und dann kann halt ein Mann einmal brüllen. Und dann steht man dort und kann, in der Beiz, wenn ich da rein würde, wenn man einem Mann sagt, ja, wie ist es denn wirklich? Und dann fängt er an zu heulen, dann findet er, oh. Oder wenn es eine Frau ist, denkt er, so, die sind sicher in der Scheide gegangen. Und, so, und wenn man läuft, oder zuerst muss man einem Menschen immer sagen, wir sind doch nicht auf der Flucht, wir gehen spazieren, weil die Leute können gar nicht mehr langsam laufen. Und dann hört man, und zwei Stunden kann man gut zuhören und sagt, ah, das ist doch gut in deinem Leben, aber da, was könnte man machen? Die Leute wissen selber was. Sie kommen einfach nicht drauf, weil niemand hat Zeit. Und das ist spannend.
Kennt ihr so Abgründe, Ursula Kauer?
Ja, habe ich auch. Das ist eben, also ich war wirklich überzeugt, es gibt keine Diskrimination. Weil ich bin aufgewachsen in den 60er und 70er Jahren. Das war die Zeit des Aufbruchs. Ich habe wirklich daran geglaubt, wir Frauen können alles. Es ist nur eine Frage der Leistung. Und ich habe mich auf die Leistung und auf die Exzellenz konzentriert. Und die habe ich auch immer geliefert. Aber je weiter rauf, dass ich gekommen bin, umso mehr Widerstand habe ich. Und dann ist es eben immer sehr persönlich geworden, oder? Wenn man in so einer Umgebung ist, wo man eigentlich nicht richtig reinpasst und es wird immer persönlich, dann irgendwann denke ich mir, bin ich auch so schlimm? Und wenn mir ja noch mal irgendjemand sagt, ich bin nicht nett genug, dann bin ich jemand dran am explodieren. Oder? Aber wenn ich werde dann, wenn ich depressiv bin oder irgendetwas, ich werde dann bei mir tut's umschlagen in Wut. Das ist mein Ausdruck.
Das ist ja wahrscheinlich gesund. Oder?
Ja, das ist sehr gesund. Und man kann dann auch ins Kondi und ein bisschen Sport machen, dann kann man das auch wieder ein bisschen abreagieren.
Es ist vielleicht ein bisschen unangenehm für die anderen, aber für euch sicher. Also, wir hören die Sendung persönlich auf SRF1 mit dem ehemaligen Berufsmilitär Marcel Fantoni und der Physikprofessorin und Erfinderin Ursula Kauer. Und wir schon gerade dabei, Ursula Kauer. Ich möchte noch ein bisschen mehr wissen, wo ihr eigentlich herkommt. Also, ihr seid 1959 in Cham geboren, im Kanton Zug. Eine Schwester, ein Bruder. Der Vater war Mechaniker, Mutter Lebensmittelverkäuferin. Was habt ihr so für Bilder aus dieser Zeit?
Ja, sehr schöne Zeit. Ich hatte eine sehr schöne Kindheit. Wir haben so ein kleines Auto gehabt. Und wir sind einmal zelten im Sommer. Und dann hat man die ganze Zelt und alles für eine Familie von fünf in das kleine Auto rein tun. Das alleine.
Wo seid ihr die Alben her?
Ja, wir sind ins Tessin gegangen und haben dort in der Sommerferien das Zelt aufgestellt. Und dann hat es aber ab und zu auch Überschwemmungen gegeben. Und dann ist einmal der Papi gekommen, Gräbli machen und irgendwann mussten wir fluchtartig den Zeltplatz verlassen und so weiter. Also, wir haben das schön gefunden.
Was seid ihr so für ein Kind gewesen?
Ja, ich war sehr nah zu meinem Vater. Für meine Mutter
das Vatermädchen, oder wie sagt man das?
Ja, und für meine Mutter war ich eher ein bisschen schwieriger gewesen.
Will heissen?
Ja, ich...
Sie hocken hier in der ersten Reihe und lachen.
Ja, also mein Vater hat mich eigentlich sehr stark dafür erzogen. Er hat gesagt, du kannst mir alles sagen, aber du musst es mir logisch begründen. Oder? Und dann, das ist natürlich... Oder, dann ist halt Diskussion losgegangen. Jawohl.
Und Mutter?
Das sollte man eigentlich nie machen, weil da muss man also auch bereit sein, dann länger zu diskutieren.
Und Mutter?
Wie?
Und Mutter?
Ja,
warum ist
Mutter
das schwieriger für Sie?
Liebt Harmonie. Und ich, mein Vater und ich können stundenlang uns hart diskutieren. Und das ist dann für meine Mutter, die gerne Ruhe hat am Essen und ein bisschen schön, ein bisschen Harmonie, ist das manchmal ein bisschen
weit. Also da ist ein bisschen etwas abgegangen bei euch daheim.
Und ja, aber ich muss schon sagen, ich hatte gute Zeit, also ich hatte wirklich eine sehr gute Beziehung mit meinem Vater und das war auch wichtig.
Und eben die Schule. Oder ihr habt mal gesagt, es war ein einziges Leiden. Ihr seid nur gut gewesen, oder nur, also vor allem gut gewesen in der Mathe, aber eben in der Sprache schlecht. Und es hat sogar einen Lehrer gegeben, glaube ich, der hat gesagt, Ursula, du kommst nicht in die Sek.
Nein, ich war schon in der Sek, aber in der ersten Sek haben wir dann mal müssen lesen, so einen nach dem anderen. Und dann habe ich halt so schlecht gelesen. Und dann hat er mir gesagt, ich gehöre nicht in die Sek. Ja, und jetzt bin ich Professorin.
Ohne Sex.
und er ist sicher einer, der sagt, ich habe immer gewusst, dass ich so eine Gescheide oder heute. Habt ihr eigentlich dann einen Traumberuf gehabt? Also, habt ihr auch mal wollen, irgendwie Stewardess oder Hebamme werden oder so?
Nein. Das war eigentlich nicht gewesen. Es war immer klar gewesen, dass ich mehr etwas mit Mathematik. Ich bin ja dann, eigentlich das Ziel von unserer Familie war, dass wir eine gute Lehre machen, oder? Und ich bin dann in die Schnupperlehre gegangen als Laborantin.
Also Chemielaborantin.
Es war immer klar, dass es in diese Richtung geht. Also ich habe auch Bücher bekommen, wie funktioniert das. Oder? Und es war ganz klar, ich wollte immer wissen, wie funktioniert das, wie ist das. Und habe viele Fragen gehabt.
Und sind eure Eltern eben aus relativ einfachen oder aus einfacheren Verhältnissen, Mechaniker, Verkäuferin, sind die nachher stolz gewesen, als ihr an die ETH seid?
Ja, natürlich. Also, meine Eltern haben eigentlich immer viel Wert darauf gelegt, dass wir eine gute Ausbildung bekommen. Also, gute Ausbildung heisst eine gute Lehre und dann vielleicht noch etwas mehr. Und sie waren dann schon ein bisschen überrascht, als ich dann so gut abgeschlossen habe bei der Matur und dann nachher an die ETH und dann nochmal so gut abgeschlossen.
Also sie sind die Beste gewesen, ja, im Jahrgang.
Ja.
Seid ihr eigentlich auch ein bisschen ein Nerd gewesen?
Also ja, so ich war ein totaler Nerd gewesen.
Aha, okay. Also wirklich aber, eine, die so immer nur gelernt hat?
Nein, eigentlich ein Nerd empfunden. Ich bin ja zuerst in einer reinen Mädchenklasse durch die dritte Sek und dort habe ich mich eigentlich wohl gefühlt. Dort bin ich nicht als Nerd abgestempelt worden, aber als ich dann ins Gymi gewechselt habe, als eine, also wir waren dann nur zwei Mädchen, dann haben dann die Buben schon mir wissen lassen, wenn ich dann besser bin in der Mathe. Das hat es dann irgendwie
nicht so können. Oder?
Und dann habe ich natürlich dicke Brille.
Aha, hat er auch noch
gehabt. Und dann habe ich noch eine Spange. Kurze Haare.
Ja, ich sehe. Und dann seid ihr an der ETH und dann seid ihr auf Amerika doktorieren.
Ja, an der ETH bin ich kein Nerd mehr.
Gut, also. Marcel Fantoni, ich möchte von euch noch etwas mehr wissen. Ihr seid 1952 zu Winterthur geboren und da ist etwas Schreckliches passiert. Also, ihr seid noch ein Baby gewesen, 4 Monate, dann ist eure Mutter gestorben bei einem Gasunfall. Was ist dort passiert?
Ja, sie hat gekocht. Über den Mittag. Und der Vater ist heimgekommen, jeden Tag. Und am 4. Dezember, weil es halt kalt war, dass der Bub sich nicht verkehlt, natürlich beim Stubenwagen gelegen, hat sie das Küchenfenster nicht aufgemacht. Und sie ist überkocht und das Gas hat weiter und dann ist sie da gewesen. Und das hat das Leben eigentlich für den Vater unglaublich verändert. Ich habe es gar nicht gewusst, dass die Frau, die ich noch an Mami sage, gar nicht meine Mutter ist. Das habe ich erst mit 10 auf dem Friedhof eigentlich gelernt. Ich habe die Grossmutter gefragt, ja, ich habe 3 Grossmütter, das kann doch nicht sein. Und dann hat sie es mir erzählt. Und dann habe ich gedacht, ja, ich gehe nie mehr heim.
Also, ihr seid ja, die ersten Jahre bei eurer Grossmutter
im Wald. Ja, ein Teil, es ist immer hin und her. Der Vater hat der Arbeit, weil er ist Maurer gewesen, er hat der Arbeit nach, im Waris keinen Platz mehr in der Familie, also ist er auf Winterthur, er wäre aber lieber Kunstmaler geworden. Und er war ein richtiger Bergler gewesen. Wir haben das am Mittag schon als frommer Mann nicht geredet. Dann haben wir Radio Bärenmünster, das war heilig gewesen. Und in der Schule hat mir das aber viel das Leben gerettet. Weil er hat mich ab und zu abgeschlagen, wenn ich nicht gut tue, und ich war schlimm gewesen.
Also die erzählen das einfach so?
Ja, es hat nicht geschaut, oder? Es hat nicht geschaut. Dass ich
ja, aber gleich,
man hat einfach nichts anderes können.
Ist ja nicht als Kind, oder, wenn man abgeschlagen wird.
Ja, ich habe schon gewusst, unter dem Tisch, ich war sehr wendig. Also ich bin immer heute wendig. Und ich habe immer gedacht, wieso hilft mir auch die Mutter nicht? Der hat den Gurt abgezogen. Und wenn er gut war, hat er das Ende ins Leder gewesen, oder es ist die Schnalle gewesen. Und dann hat es halt Tischbein, ich hin und her. Ja, ich habe in der Schule so viele Prügel bekommen, dass ich dachte, so schlimm ist das nicht. Und dann ist Nachrichten, Mittagsschlaf, hei, go schaffen. Und ich bitte irgendwann dachte, ich hätte können erzählen, was ich für einen Trottel als Lehrer bin. Aber wann? Und dann sind wir samstags und ins Berg und da hat man auch nicht geredet.
Aber es klingt eigentlich nach einer schrecklichen Kindheit, jetzt so von aussen gesehen. Aber die Grossmutter war, glaube ich,
wichtig. Ja, das war meine Lieblingsfigur. Ja, die hat Zeit für mich im Wallis. Sie hat immer zugelassen. Wir haben manchmal 75 Mal Eile mit Weile nacheinander gespielt. Als ich klein war, habe ich immer gemeint, sie lasse mich gewinnen. Und bis ich gemerkt habe, als ich grösser war, habe ich gehabt, die beschissen. Aber Großmutter hat mir natürlich nicht geduzt. Das sie, Großmutter, ihr darf ich noch ein bisschen haben oder ihr. Und bei ihr war es goldig. Sie hatte einen Fehler gehabt. Sie hat mir beigebracht, zu lesen. Und ich bin in die Schule gekommen und dann haben die gesagt, jetzt lehrt, da hat es einen Kasten gegeben, Buchstaben. Und dann habe ich gesagt, ich will das nicht. Und dann hat die Lehrerin mich angeschaut, was ist das für eine? Und ich habe gesagt, ich will das nicht, ich kann ja lesen. Dann hat er den Kasten wieder gegeben, dann hat sie, am Donnerstag hatte ich ihn nicht mehr gehabt. Also, wenn heute zu Winterthur jemand so einen Setzkasten findet, dann kann man den am Schulamt rumgeben. Ich,
das ist weiss nicht, ich,
ja, der wäre meine gewesen, oder? Und am Donnerstag hatte ich ihn nicht mehr gehabt, und dann habe ich müssen bleiben nach der Schule. Und dann habe ich das der Willen erklärt. Ich kann ja lesen, nicht gut schreiben, aber ich kann das. Das interessiert mich nicht. Das hat mich schon im Kindergarten nicht viel interessiert. Und dann hat sie gesagt, ich soll mal die Hände für heben. Und ich dachte, oh, gut, ja. Und dann hat sie das Meerröhrschäckchen gehabt und hat oben runtergehauen. Und das hat dann ordentlich wehtun. Und so, etwa nach vielleicht einem Jahr, habe ich sie mal dummerweise vor allen zusammen gefragt, ob das ihr eigentlich gut tut.
Oh. Oh, wow, ja.
Ja, und dann hat sie hat mich wirklich. Und wenn eben dann der Vater gemerkt hat, schlimm war es, wenn sie mich am Morgen geschlagen hat, weil dann hat der Vater beim Mittagessen gemerkt, dass ich nicht recht essen konnte. Und dann hätten wir auch noch mal geklopft. Und das Abend war es besser.
Aber es klingt wirklich schrecklich.
Ja, aber es war es.
Ist das auch der Grund gewesen? Also, ihr habt mir gesagt, als Kind und auch als Jugendlicher seid ihr eigentlich am Teufel ab dem Karren gefallen. Ihr habt Lehrer gehasst und ihr habt die nur geärgert.
Ja.
Ist das mit dem irgendwie erklärbar, dass ihr auch ein verlorenes Kind
war? Nein, es war langweilig. Oder im Kindergarten hat man so ein Klötzchen aufeinander tun. Und dann habe ich gedacht, dort vorne hat es eine Baustelle. Ich gehe doch gescheiter auf die Baustelle schauen. Da sehe ich auch, wie die das machen. Und dann hat mich die Polizei gesucht, weil ich irgendwie nicht heim bin. Ich habe die Zeit vergessen. Später hat man in Winterthur ein Hochhaus gebaut. Das hat mich fasziniert. Ich bin immer dort hin. Das war mein Hochhaus. 62 bis 66, 4 Jahre. Sulzer Hochhaus, da bin ich jeden Tag schauen. Und die Schule war immer langweilig. Und ich habe gefragt über die Elektrizität, weil es hat man eins Putz bei der Eisenbahn. Wieso? Wir haben dann immer ein bisschen probiert. Das tut mir nicht jeden Tag gleich weh. Ob jetzt das an mir liegt oder am Strom. Und dann, ja, habe ich Ruhe.
Aber da ist es ja schon, ihr seid eben bei der Polizei, ihr seid sogar im Knast. Es ist ja der Weg, den ihr gemacht habt, von dem Süchu, sagt man auf Berndeutsch, oder? Zum Brigadier.
Ja, das oder? Ist ja.
Ja, wann habt ihr denn, oder durch was, den Rang gefunden?
Also bei der Swissair. Bei der Swissair war halt alles anders gewesen, oder? Da ist einer reingekommen, hat gelacht und hat gesagt, ich bin jetzt euer Lehrmeister. Und ich war jetzt gerade 6 Jahre in Beirut gewesen, als Stationsleiter für die Swissair. Das war halt vor dem Krieg. Beirut war damals Paris vom Mittleren Osten gewesen. Und da hat er gesagt, jetzt lehrt ihr gut, dann besteht eine Prüfung, dann könnt ihr auf London arbeiten, könnt ihr auf London auf Bournemouth in die Sprachschule. Wenn ihr rumkommt, könnt ihr in die Terrasse und nachher könnt ihr dann arbeiten, wo ihr wollt und könnt ins Ausland.
Und das
habe ich gefunden.
Plötzlich.
Oh, da hat es einen, der lachen kann, da hat es einen, der etwas kann. Weil ich war in der Schule immer müde. Ich habe immer zu Nacht gelesen im Bett und ich habe wahnsinnig gelesen. Ich habe dann in der Kindheit Tolstoi, Russland, Marco Polo. Ich habe mich gefragt in der Schule, ja, was ist jetzt? Vierte Klasse hat einen Kuba-Krise erklärt. Da habe ich gedacht, boah, das ist interessant. Und dann hat er gesagt, aber ich gehe jetzt, ich verlasse die Schule. Und dann ist ein neuer Kunde, der hat gesagt, was ist in der Kuba-Krise? Der hat mich angeschaut, wie wenn ich vom Mond komme.
Also dort ist für euch nachher der Knopf aufgegangen.
Ja.
Der hat es ganz intensiv zugelassen, Ursula Kauer, die Kindheit, oder? Ist ganz anders als euch.
Ja, ja. Also ich muss sagen, ich habe es eigentlich sehr positive Kindheit.
Ja, wenn man das so sagen. Hört.
Ja, ich finde es also beeindruckend.
Aber ich will doch noch etwas sagen, ich habe meinen Vater gern. Er ist jetzt schon über 30 Jahre tot, er war 11 Jahre schon erst im Fall wegen einem Unfall auf dem Bau. Und wenn ich sie hätte mit der Gefette, dann wäre ich Hirnchirurg geworden. Weil ich hätte das Hirn aufmachen. Ich habe hier gefunden zum Chefarzt, da war noch das Kantonsspital. Wieso kann man den Schädel nicht aufmachen, wenn es drin so Druck gibt? Und der hat mich angeschaut, der gehäuselt. Und ich habe einfach, ja, ich habe ihn gern. Er hat mir so viel gezeigt in den Bergen. Und er hat als Mensch nicht anders können als Kraft. Da hat es halt geklopft. Und ich habe es eigentlich immer verstanden. Ich habe gedacht, ja gut, das jetzt hast du schon wieder ein Seich gemacht. Oder? Also ist schon schlimm.
Aber das sind schon versöhnliche Menschen, muss ich sagen, Marcel Fantoni. Ja. Wenn man das so hört. Ja, genau.
Ja, genau.
Ursula Kauder, Sie waren 10 Jahre in Amerika und es hat euch verschiedene Welten aufgetan, auch in der Physik. Aber ja, eine noch besonders, Sie hat nämlich dort eben neue Mannlehrer kennen. Amerikaner, Elektroingenieur. Was gibt es da? Er ist auch da bei uns. Was gibt es da für eine Liebesgeschichte dahinter?
Ja, ich meine, wir haben uns erst später kennengelernt. Also wir haben uns eigentlich, wir sind beide Doktoranden gsi beim gleichen Professor und er ist älter gsi, obwohl er jünger ist. Aber eben, er ist vom Doktorat her älter gsi. Mhm. Und wir haben uns eigentlich bei der Arbeit kennengelernt. Wir haben uns immer mögen, aber wir haben auch andere Beziehungen gehabt.
Ah,
und dann sind, aber ich meine, das ist ja okay, oder?
Aha, vorher? Ja, vorher ist es okay. Nachher müssen wir
sich überlegen. Aber wir haben uns einfach beruflich immer mögen. Mhm. Und dann sind wir halt mal zufälligweise beide in between, also ohne Partner, also irgendeine Beziehung gewesen. Und dann ist es halt romantisch geworden.
Hätte er eigentlich auch so viel Temperament wie dir?
Er ist sicher ein anderer Typ als ich. Er ist ein ruhigerer Typ, aber wir sind beide sehr starke Persönlichkeiten.
Ihr seid ja eine sehr erfolgreiche Frau. Was kann er besser als dir?
Ah, das ist interessant. weil er ist ja auch sehr erfolgreich. Wir sind uns total einig, dass wir gleichberechtigt sind, dass wir dürfen unsere Träume.
Sonst hätte er auch keine Birne gehabt bei euch.
Oder? Ja, das wäre nicht gut gegangen. und ich meine, wir haben beide daran geglaubt, dass wir dürfen unsere Träume. Und er hat auch nie jemanden wollen, der nicht den Beruf aufgibt. Mhm. Und der Test ist dann gekommen, er ist ja zuerst fertig gewesen, dann ist er in eine Start-up-Firma von dem Professor gegangen, also im Silicon Valley, also am gleichen Ort, wo ich noch studiert habe, ganz in der Nähe. Und dann bin ich fertig geworden, oder? Und dann habe ich einen Job gesucht und ich hatte auch einen Job gehabt, auch im Silicon Valley, aber mein Traumjob war an der Ostküste in Amerika.
Er Westküste, die Ostküste.
Ja, genau. Und er hat seinen Traumjob an der Westküste gehabt. Also er hätte jetzt nicht weggehen von dem Job, wo er war. Und wir haben uns durchgerungen, dass wir jetzt eine Bicoastal Marriage, dafür gibt es auch noch einen Namen, oder? Also er bleibt bei seinem Traumjob und ich gehe für meinen Traumjob. Wir haben unseren Haushalt halbiert, aber wir sind immer noch verheiratet. Oder? Und wir sind dann in die beiden Küsten voneinander, das ist doch noch recht Zeit, also rechte Distanz. Und so sind wir dann für 4 Jahre in dieser Beziehung war.
Und das hat funktioniert. Er hat 2 Kinder, 2 Gielen. Ja. Und dort hat er auch beide Vollzeit gearbeitet und beide auch gleichberechtigt zu den Kindern geschaut.
Also nein, aber die Kinder waren zu dieser Zeit natürlich noch nicht da gewesen. Also wenn man dann so weit auseinander hat und noch Kinder, das wäre nicht so gut.
Aber in Schweiz nachher mehr.
Ja, das ist dann nachher gewesen, wo wir wieder zusammen gewohnt haben, natürlich. Oder? Und dann haben wir dann auch Kinder gehabt. Ja.
Aber es
und
ist schon streng, oder?
Wir waren gleichberechtigt gewesen. Jawohl, also sobald dass ich aufgehört habe zu stillen, er hat genauso viel geschöppelt und Windeln gewechselt wie ich, würde man mal so sagen.
Gut.
Also es ist totale Gleichberechtigung. Aha.
Er sagt, es ist so normal.
Ja, okay, genau.
Nicht für alle. Und die 2 Söhne, kommen die gut raus, 19 und 21?
Ja, also die sind genauso normal wie andere Kinder auch und in dem Alter. und ich finde auch, die haben auch eine sehr enge Beziehung zu uns beide und wie wir ja ein bisschen anders sind, ist das auch eine Bereicherung in der Beziehung und ich finde das etwas Schönes.
Marcel Fantoni, ihr seid 28 gewesen, als ihr eure Frau habt lernen kennen und dann habt ihr schon nach 5 Wochen eurer Frau einen Heiratsantrag gemacht. Also ihr seid nicht einer, der lange fackelt, oder?
Sie war sie. Gewesen. Ich habe einfach gewusst, dass ich nicht... Sie sitzt ja da unten. Ja. Aber also ich habe gewusst, das ist sie.
Ja. Und aber wieso habt ihr es gewusst?
Wir haben es einfach gut gehabt. Oder? Wir haben uns das erste Mal getroffen. Sonntag, 6 Uhr, Bahnhof Zürich. Ich konnte fast nicht laufen, weil ich zu Biel am 100-Kilometer-Lauf war. Und sie war bei ihrem Grossi. Ich habe gemeint, das sei die Grossmutter, aber das war der Grossvater. Und nachher haben wir es gerade am ersten Abend lustig gehabt. Und haben dann, weil ich wieder in die Kaserne haben musste, am Samstag darauf abgemacht, haben wir eine Krise gehabt. Jetzt sind wir 36 Jahre geheiratet.
Nach einer Woche schon die erste Krise?
Ja, wirklich.
Aha, wirklich. Gut, okay.
Aber ganz einfach. Oder? Wir hatten noch kein Handy gehabt. Wir haben abgemacht, am 11 Uhr spielen wir zusammen Squash. Am 11 Uhr. Und um 10:30 war ich da. Und um 15:15 habe ich gedacht, jetzt muss er sich aber schnell umziehen. Und um 17:00 habe ich gedacht, ja, die kommt auch noch knapp. Und um 11 Uhr habe ich plötzlich gedacht, die kommt nicht. Nein, das gibt es nicht. Also, das kann nicht sein. Und Punkt 11 ist sie reingekommen. Und ich habe gesagt, ja, wir spielen am 11. Nein, wir haben am 11 abgemacht. Ja, aber wenn man sagt, 11, spielt man am 11. Aber dann habe ich sie gesehen spielen und gefunden, mal, auch im Tuntönen, sie gibt sich wacker Mühe, ich lasse sie gehen.
Ich nehme
sie
dann
ist schon gut.
Also, ja, gut. Gott sei Dank. Und ihr habt ja wahnsinnig viel gemacht, Marcel Fantoni. Das sind fast rund um Tour im Militär. Das sind ihr noch Zunftmeister in der Stadtzunft. Das sind noch Gemeinderat in Dietikon. Also, und habt noch zwei Kinder gehabt. Also, seid ihr je daheim gewesen, oder seid ihr so der klassisch abwesende Vater gewesen?
Ich war viel daheim gewesen. Ich habe viel zu Nacht gearbeitet. Und ich habe ja immer eins nach dem anderen gemacht. Ich habe immer gefunden, im Militär kommen Menschen zu mir, gehen Dienst machen. Milizoffizier, die das also im Nebenamt machen. Also gebe ich etwas der Gesellschaft zurück, ich mache auch etwas. Und das habe ich gemacht. Aber sagen wir, am Sonntag waren wir immer beieinander. Wir waren nie die, die auf der Autobahn sind, anstehen, beim Bändchen anstehen und rauf wieder. Immer. Wir waren daheim und dann haben wir es gut gehabt. Also meine Tochter sitzt dort. Ja, sie nickt, sehen Sie also. Nein, und sie drückt mir den Daumen. Ich spüre es, oder? Also das ist gut.
Die sind pensioniert.
Ja.
Sagen immer, sie sind der glückliche Rentner. Die gehen jeden Tag mit dem Ross laufen, mit dem King Henry. Die lesen viel, die putzen gern. Und jetzt hat der Scheins noch ein neues Hobby entdeckt.
Ja.
Nämlich das Tanzen. Tanzen.
Ja, Tanzen ist das Schönste. Wenn ich das früher entdeckt hätte, schon reiten. Wenn ich früher entdeckt hätte, reiten, wäre ich jeden Tag reiten. Aber Tanzen ist das Schönste. Und meine Frau hat mir einen Gucci geschenkt vor einem Jahr. Und dann habe ich immer gedacht, ja, den möchte ich schieben. Dann hat sie gesagt, jetzt ist er dann nicht mehr gültig. Dann sind wir einmal in die Tanzschule da zu Dietikon. Und das war das Paradies gewesen. Junge Frauen, Berlinerin, wir waren das erste Pärchen gewesen. Und sie hier üben wir jeden Tag. Also
jeden
sie,
Tag ist Stube?
Nein, das ist nicht gross. In der Garage.
In der Garage?
In der Garage lassen wir zum Beispiel jetzt englischen Walzer laufen und dann gehen wir durch die Garage, dass wir es am Samstag ja können. Und dann finde ich, ich möchte eigentlich bis zum Tod tanzen und ich möchte die Tanzstunde. Und miteinander ist das eine völlig neue Welt. Weißt du, da kommt man sich manchmal vor, schwitzig, lauf mit der Schweiß, aber und wann muss ich links? Dann sind wir lieber Tänze, die sie führt oder einfach sagt, wie es geht. Und dann muss ich bei einem führen und denke, was kann ich das? Und das ist, aber Körper, Geist und Seele ist im Himmel.
Sehr, ich finde das sehr interessant. Und offenbar schenken Sie immer auf Weihnachten Tanzschuhe neu.
Ja, jetzt sehr schmal. Oder? Wir haben gesagt, wir wollen Tanzschuhe. Und auf die kommenden Weihnachten, wir sind schon schauen, wie es aussieht. Ich will so schwarz-weisse, 2 cm Absätze. Und dann haben wir geschaut und haben gesagt, ja, die kaufen wir sicher nicht. Die schenken wir uns auf die Weihnacht. Einpacken, Päckchen machen und dann an schenken. Wir haben ja eigentlich alles. Mhm. Aber unsere Tanzschuhe, auf die freuen
schön,
wir uns wahnsinnig.
Ja, der Tanz, Ursula.
Ja, ich kann auch tanzen. Und, also, das ist jetzt etwas, wo mein Mann nicht so begeistert ist. ich tue eigentlich noch gerne tanzen und dank dem, dass halt er nicht so ein Fan ist. Und ja, aber vielleicht machen wir dann das auch, wenn wir pensioniert sind.
Ja, genau. Ja, genau.
Finde ich gut.
Ja, es ist wunderbar.
Vielleicht auch ein Gutschein.
Ein Gutschein. Ein Gutschein, der muss kommen.
Bevor er ablaufen.
Wie haben wir gehört, wie der Marcel Fantoni runterfährt. Ihr arbeitet so viel, 60 Stunden in der Woche. Dann chattet er noch um die Welt herum, geht irgendwelche Preise abholen oder an Kongressen. Wie fahrt ihr runter?
Also ich bin eben gern, wenn man dann daheim ist, also bin ich dann gerne auch allein und kann einfach in die Landschaft rausschauen. Also für mich ist eben Natur wichtig und dann der Sport.
Mhm. Also, der treibt viel Sport.
Ja, also viel ist alles relativ. Also ich mache gerne Sport, also ich tue gerne Skifahren. Ich habe Skitouren sehr gerne gemacht. Jetzt mache ich es nicht mehr so viel, weil wir haben dann, wo wir Kinder hatten, halt keine Skitouren mehr gemacht, weil die laufen nicht den Berg hoch, wenn es einen Lift gibt, oder? Also, ja, das haben wir halt ein bisschen müssen anpassen. Aber dann haben wir Windsurfing haben wir dann gelernt über die Jahre hinweg und auch die ganze Familie hat jetzt das gemacht. Und jetzt tun wir, ich finde immer, man muss immer etwas neu lernen und jetzt tun wir gerade Kitesurfen lernen.
Yes.
Also ich habe
mit, ist das mit dem Brett und nachher noch mit dem Drachen
ja,
und dann Drachen, vom Meer und
so. Das ist noch ein bisschen, ja, es ist noch ein bisschen anspruchsvoll. Aber ich finde, man sollte eigentlich das ganze Leben irgendetwas lernen.
Immer wieder etwas Neues
einfach
lernen.
Einfach die Komfortzone verlassen.
Gut, dir als Physikerin, ich wüsste sicher, wie das mit dem Wind und dem Wasser
ist. Ja, geht ja.
Das viel einfacher für euch.
Ja. Ist eine andere Frage, oder?
Wir sind schon fast am Schluss von der Sendung. Und mir nimmt noch Wunder, was habt ihr so für Pläne für Träume, Marcel Fantoni? Was kommt noch neben dem Tanzen?
Also ich will zuhause in meiner Wohnung den 100. Geburtstag von meiner Frau feiern.
Schöner Plan.
Ich will bis dann tanzen. Ich will dann eine chinesische Tageszeitung lesen, weil ich hier jeden Tag ein Zeichen lerne. Ich muss 1000 können, dann sollte ich 99% lesen. Das will ich können. Dann finde ich noch ein Orchideenhaus. Und das Letzte, was ich finde, ich will wie heute im Geist 19 sein und der Körper ist halt, wie er ist.
Schön. Marcel Fantoni. Und bei euch, Ursula Keller, bei euch habe ich etwas gelesen, was mich irritiert hat. Wenn ich jetzt würde sterben, wäre es in Ordnung.
Ja, im Prinzip, ich habe mehr erlebt und mehr erreicht, als ich mir je hätte können träumen. Also, es ist einfach, von dem her gesehen, alles, was jetzt noch kommt, ist im Prinzip icing on the cake, oder? Also, das ist noch, einfach noch zusätzlich. Aber ich möchte jetzt eigentlich aufgrund von dem, was ich bis jetzt erlebt habe, weitergehen und ich möchte gerne die Welt verbessern.
Gut, das ist auch schön. Und Gauer, den Nobelpreis, den holen wir dir auch noch, gell? Also gut. Ursula Keller, Marcel Fantoni, ich wünsche euch herzlichst alles Gute bei euren Träumen, bei euren Plänen, bei allem, was ihr macht. Ich danke euch sehr herzlich für die persönlichen Einblicke in euer Leben. Und euch allen wünsche ich einen wunderbaren Sonntag. Geht in die Berge, schönste Wetter. Vielen Dank miteinander. Danke vielmals.
Schön war es, spannend.
Danke
vielmals. Aber tanzen hin.
Ja, ja.
Die haben dann Sinn.
Amüsante Runde war das. Das war ziemlich persönlich mit der Sonja Hasler. Und gestern bei der Sonja Hasler war Ursula Keller, Physikerin, Erfinderin und Professorin ETH. Und der Marcel Fantoni, ehemaliger Brigadier. Und heute begleitet er Menschen in Krisen. Die ganze Sendung ist aus der Gommihalle in Zürich gekommen. Technik gemacht haben der Hedi Masoudi und Svenja Bormann. Nächsten Sonntag Gast bei der Daniela Lager ist der Christina Karrer. Sie ist Journalistin und Buchautorin und Kurt Pelda, Journalist und ebenfalls Buchautor. Die ganze Sendung ist im Schwagertheater in Olten. Und falls ihr jetzt denkt, ui, das wär noch gut, mal bei dieser, so einer Sendung live dabei zu sein. Normalerweise könnt ihr einfach kommen, heransitzen und zuschauen. Nächsten Sonntag ist es ein bisschen anders. Da kann man die Anmeldung, die Veranstaltung nur mit einer Anmeldung besuchen. Also müsst ihr euch zuerst jetzt anmelden, bei uns online unter srf1.ch und nach dieser Anmeldung werdet ihr dann informiert mit allen weiteren Details. Also, wenn ihr nächsten Sonntag Lust habt, die Sendung persönlich live zu sehen im Schwagertheater in Olten, dann unbedingt zuerst anmelden unter srf1.ch.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.